Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Einfach mal los. Am Sonntagabend wurde enthüllt der endgültige Etappenplan der Tour de France 2021. Sie beginnt etwas früher als ursprünglich geplant und auch nicht in Kopenhagen, wie eigentlich vorgesehen. Der Grand Départ, der wird in der Bretagne stattfinden. Von Brest wird die Tour de France am 26. Juni 2021 in die 108. Auflage starten, die dann am 18. Juli, so der Plan, nach 3.383 Kilometern Paris erreichen soll. Und wir gucken uns das Layout der Strecke mal an mit dem Radsport-Experten und langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk. Hallo, Herr Munk.
Hallo, Asmus.
Da haben sich die Organisatoren, Herr Munk, einiges einfallen lassen. 8 Flachetappen, 5 hügelige Etappen, 6 Bergetappen mit 3 Bergankünften und 2 Zeitfahren. Ein Zeitfahren mehr als bei der letzten Edition der Tour. Wie würden Sie denn erstmal so ganz pauschal diese Streckenführung 2021 einschätzen?
Also die Streckenführung geht jetzt wieder mehr Richtung Allrounder, dass auch ein Tom Dumoulin wieder gute Chancen haben wird, auch als starker Zeitfahrer, um die Gesamtwertung mitzufahren. Also die reinen Bergspezialisten haben ein bisschen schwerer, auch weil einige Windkantenetappen drin sind, also wo bewusst Windkante gefahren werden. Je nachdem, wie die Teams da agieren, wie der Wind draufsteht, also kann das schon mal einige Minuten, Sekunden, also auf jeden Fall Abstände bringen. Was ich ganz interessant finde, also bei der Planung, die letzte Woche, das sind tatsächlich 2 Bergankünfte und noch ein Einzelzeitfahren. Also die letzte Woche, die dürfte super spannend werden bei der Tour.
Also eine gute Komposition von, es fängt auch nicht so ganz leicht an. Das sind gleich hügelige Etappen zum Start, aber bis zum Kulminationspunkt dann in der letzten Woche, wo dann wirklich nochmal alles reingelegt wird, wo natürlich dann es vielleicht auch darauf ankommt, dass die Fahrer auf dem Weg dahin Körner gespart haben, um dann eben nochmal alles zu geben.
Absolut, also bewusstes Risiko, finde ich, also die ersten Wochen, dass man natürlich, wo man Zeit gut machen kann, diese Zeit auch gut macht, aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, für die letzte Woche, da brauche ich noch etwas Benzin im Tank, also da kann sich schon mal ganz viel entscheiden. Gerade für die Spitzenfahrer wird es eine ganz große Herausforderung, wie sie ihre Mannschaft einsetzen können. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, dass der Toursieger im kommenden Jahr eine starke Mannschaft braucht, der ihn erstmal in den ersten 2 Wochen überall raushält, der ihn halt auch auf diesen Windkanten und hügeligen Etappen entsprechend durchmanövriert, um dann in der letzten Woche also zum Showdown zu gehen. Also ich glaube, die Mannschaften spielen noch eine viel entscheidendere Rolle wie jetzt in diesem Jahr.
Also der Showdown in der 3. Woche, aber in der 2. da ist schon ein richtiges Highlight dann auf der 11. Etappe. Der Mont Ventoux, der wird 2-mal gleich gefahren auf der Etappe.
Das ist schon sportlich und auch jetzt vom Kopf natürlich eine riesige Herausforderung, gerade dieser Berg, wo jetzt keine Bäume stehen, wenn da richtig Hitze drauf ist. Also das kann schon Stecker ziehen und die Fahrer sind auch nicht mehr ganz frisch bei dieser Etappe, muss man sagen. Also das wird könnte schon ein Knackpunkt sein, also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass da schon keine Vorentscheidung fällt, aber dass da schon das Klassement zurechtgerückt wird.
Jetzt ist die Ankunft am Mont Ventoux allerdings nicht oben auf dem Berg, sondern zum Glück unten im Tal. Macht's das ein bisschen leichter, ein bisschen erträglicher, auch für den Kopf?
Auf jeden Fall. Also wenn es jetzt nochmal im Tal ist, die ganze Geschichte, dann hat es nochmal ganz andere Voraussetzungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei der ganzen Belastung vorher darf man auch gespannt sein, wie die unten ankommen, wie die Mannschaften arbeiten. Man kann auch in der Abfahrt oder jetzt auch noch mal im flachen Stück jetzt auch noch mal was gut machen oder zufahren. Also das wird eine ganz, ganz spannende Etappe, ganz schwer vorauszusagen, wie die läuft. Also ob da jetzt einige Teams oder Fahrer versuchen, schon in Anstiegen richtig was zwischenzulegen oder aufzulegen und dann vielleicht Abfahrt nochmal einiges zu verlieren. Also ganz schwer zu sagen.
Wie würden Sie diese Abfahrt jetzt gerade an der 11. Etappe einschätzen? Ist das auch was Gefährliches, wenn man sich vorher dann eben über diese Hügel gequält hat und dann sieht, ach, jetzt geht's bergab, jetzt kann ich vielleicht noch was rausholen, dass da vielleicht der ein oder andere Fahrer auch mal überdreht?
Das kann gut sein. Gestern hat man es bei der Spanien-Rundfahrt gesehen, also wie Movistar gerade in der Abfahrt das Rennen also schwer gemacht hat. Und das hat ja auch zu einigen Verbremsern geführt, also bei schon richtig guten Rennfahrern. Also man kann auch so eine Abfahrt, so ein Rennen schon entscheiden. Es gibt ein paar exzellente Abfahrer und es gibt auch Leute, die sind auf dem Rad jetzt nicht ganz so sicher, sage ich vorsichtig. Und umso mehr ich jetzt auch schon Energie verbraucht habe auf der Etappe, umso angeschlagener ich bin, umso schwieriger ist natürlich auch die Konzentration hochzuhalten. Und nicht jeder wird volles Risiko darunter gehen. Also muss man auch so sehen.
Jetzt hatten Sie schon gesagt, eine Etappe oder eine Streckenführung, die den Allroundern entgegenkommt. Tadej Pogacar, der Vorjahressieger oder der Sieger diesen Jahres, also der dann Titelverteidiger, der hat jetzt gesagt, ja, Strecke sehr interessant, aber für mich persönlich zu klassisch. Ich hätte gerne mehr Bergankünfte noch gehabt.
Also er hat ja diesen Jahr bei der Tour besonders in den Bergen geglänzt, wo er dann halt auch Zeit gut gemacht hat oder wo einfach ganz klar die Favoriten oft unter sich waren. Aber es ist so, ein Fahrer, der kann jetzt entweder sehr hoch mobilisieren, also wo dann jetzt bei kürzeren oder mittleren Anstiegen sehr viel Energie aufbringen kann und da schnell hochfährt. Und es gibt auch Fahrer, die eher diese langen Berge lieben, also wo die Energie dann so ein bisschen weniger maximal verpulvert wird, aber die können länger ein hohes Level halten. Jetzt bei der Spanien-Rundfahrt haben wir auch so ein bisschen gesehen, Primož Roglič, dass der gerade in den kurzen Anstiegen richtig gut war. Aber sein rotes Trikot hat er zweimal jetzt in den längeren Anstiegen verloren, also wo er am Ende so ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen ist.
Jetzt sind im nächsten Jahr bei der Tour zwei Zeitfahren auf dem Programm, 27 Kilometer und 31 Kilometer. 2020 gab es nur ein wirkliches, das wurde da ja von vielen bemängelt. Zwei jetzt eine Reaktion darauf oder wie würden Sie das einschätzen als Entscheidung der ASO?
Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass einige gute Rennfahrer dieses Jahr gesagt haben, die war nicht ausgewogen, die Tour, wo sie auch recht hatten, also bei dieser Höhenmeterorgie. Und kommenden Jahr ist es dann so, dass auf jeden Fall wieder mehr Allround-Fähigkeiten gefragt sind und dass das Zeitfahren halt natürlich eine andere Belastung ist, also bis jetzt 20 bis 25 Kilometer Berg hochfahre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die Organisation gesagt hat, dieses Jahr für die Berge, nächstes Jahr wollen wir ein bisschen andere Herausforderungen machen, dass auch wieder andere Sportler eine Chance haben.
Die Zeitfahren dann, die da im nächsten Jahr auf dem Programm stehen, aber dann eher was für Rouleure, oder?
Ja, absolut. Also Leute, wo viel Wind wegschieben, also Tom Dumoulin, wo dann auch einfach einen großen Gang lange treten können. Beim Zeitfahren im Flachen, da ist physikalisch ja auch ein bisschen anders zu bewerten, einfach weil die Masse vom Fahrer auch noch ein bisschen schiebt. Das heißt, also ein schwererer Fahrer beim flachen Zeitfahren ein bisschen mehr Vorteile wie ein kleiner, leichter Fahrer, also den jede Windböe dann beschaffen macht.
Und ein besonderes Highlight gibt es dann auch noch bei der Tour in der nächsten Saison, Etappe 8. Die geht über 248 Kilometer. Das ist die längste Etappe seit 2000, also seit 20 Jahren. 248 Kilometer, das ist aber schon mörderisch, oder?
Also bei Giro dieses Jahr war ja auch so eine Etappe angesetzt, aber die wurde ja dann auch aufgrund des schlechten Wetters dann offiziell verkürzt. Also 248 Kilometer, je nachdem wie das Wetter auch ist, also besonders heiß ist. Also ich weiß nicht, so eine Etappe modernen Radsport, da tue ich mir schwer. Also bei solchen Fahrten, das kann sein, dass die komplett im Bummeltempo gefahren wird, dass die Fahrer einfach sagen, verweigern wir so ein bisschen, natürlich nicht verweigern, aber machen wir einfach ein bisschen langsam, 35er Schnitt, eine Gruppe wird fahren gelassen, und am Ende kommt es vielleicht doch zum Sprint. Also sportlich, natürlich zermürbend, also 248 Kilometer, die muss ich erstmal fahren und vor allem, umso langsamer ich fahre, umso länger bin ich im Sattel.
Das stimmt auch wieder. Wie bereitet man sich denn als Fahrer jetzt auf solche langen Distanzen dann einfach vor? Ist das noch, das ist ja von der Belastung her auch was anderes als jetzt eine kurze Bergetappe. Da sind natürlich ganz andere Voraussetzungen letztlich beim Fahrer auch gefordert.
Also da ist natürlich ganz klar mental sehr viel gefordert, aber auch im Stoffwechselbereich. Also einfach, da wird viel mehr der Dieselmodus gefordert, also weil der Fahrer länger im relativ hohes Niveau fahren muss, aber nicht die ganz großen Spitzen gefragt sind. Und natürlich auch orthopädisch, also für eine lange Zeit muss ich auch erstmal auf dem Rad sitzen, Lendenwirbelbereich, Nacken, Rücken. Und das wird man ähnlich merken, vielleicht wie bei der Bergetappe, einfach weil ich so lange auf dem Rad drauf sitze mit der typischen Rennfahrerhaltung.
Also einiges geboten im nächsten Jahr bei der Tour de France, wenn sie denn, und das hoffen wir natürlich alle, stattfindet, dann möglichst auch wieder unter in Anführungsstrichen normalen Bedingungen und nicht unter den Bedingungen der neuen Normalität, sondern dann doch wieder mit Fans und mit allem letztlich, was da irgendwie zugehört. Es fehlt uns doch sehr, oder Herr Munk?
Also Fans erzeugen eine ganz andere Atmosphäre beim Radrennen. Sie gehören einfach dazu und auch Publikum an Fans, denn wird durch Fans mitgerissen. Also zumindest mir geht das so, wenn ich ein Radrennen sehe, wo dann die Fans im letzten Moment von Fahrer wegspringen, als zum Beispiel. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre, unvergleichbar.
Und das beflügelt natürlich die Fahrer dann auch, solche Touren dann auch vielleicht ein bisschen besser noch, ein bisschen leichter dann durchzuhalten und wegzustecken. Herr Munk, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Hartmut.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.